Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich komme hier nicht PowerPoint bewähren, sondern muss mich auf die Kraft des Wortes verlassen, und das wird Sie nicht überraschen. Thomas Mell hat es schon angedeutet, ich komme zu völlig anderen Ergebnissen. Als ich vor einigen Wochen gefragt wurde, ob ich zu dem Thema die Quoten als Hindernis für die Erfüllung des Programmauftrags, Fragezeichen, etwas sagen könne, habe ich zurückgefragt, warum gerade ich. Weil Sie viele Jahre Programm gemacht haben, wurde mir geantwortet, und weil Sie als Pensionär ohne Rücksichtnahme reden können. Die Antwort hat mich verblüfft. Zumindest der zweite Teil. Weil ich auch zu meiner aktiven Zeit gerade in dieser Frage nie ein Blatt vor den Mund genommen habe. Ich habe mir entschieden, die Frage ganz aus der Sicht eines Autors und Redakteurs zu beantworten, der 38 Jahre lang in einer entscheidenden Phase des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Programm gemacht hat. Und erlauben Sie mir, dass ich meine Beobachtungen auf die Entwicklung von Hintergrundberichterstattung, also von Fernsehdokumentationen beschränke, davon verstehe ich nämlich was, aber auch, weil dieses Genre zu den wenigen originären öffentlich-rechtlichen Hervorbringungen des Rundfunks, wie zum Beispiel auch Radio-Feature und Fernsehspiel gehört. Gleichwohl spiegelt sich mein Beachten in der Entwicklung der Fernsehdokumentation, die einmal zu den Königsdisziplinen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehörte, die allgemeine Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den letzten 30 Jahren. Als ich Mitte 2009 meinen Schreibtisch aufräumte, weil ich in Pension ging, fand ich meine Dokumentationen fein aufgereiht nach Sendedaten und stellte überrascht fest, dass sie bis Ende der 80er Jahre in der Regel um 20.15 Uhr direkt nach der Tagesschau, in jedem Fall aber in der Primetime gezeigt worden waren. Im Gesuch wirkt eine Todesursache zum Beispiel, deckte ich einen Arzneimittelskandal der Firma Höchst mit vielen Toten auf und die tödliche Schwäche der Arzneimittelsicherheit in Deutschland. Im Gesuch wird, gibt am Arbeitsplatz in sich bedeutenden Firmen und Arbeitsmediziner nach, dass sie aus Profitgier Krankheit und Tod von Arbeitern in Kauf genommen hatten. Diese und viele andere Filme, auch meiner Kollegen natürlich in der renommierten Reihe Gesucht wird, erweckten öffentliches Aufsehen, lösten breite gesellschaftliche Diskussionen aus, trugen zur Veränderung bei. Das öffentlich-rechtliche System war durch diese und natürlich durch viele andere anspruchsvolle gesellschaftlich orientierte Berichte, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, Medium und Faktor der Meinungsbildung in Deutschland. Die Quote spielt in den 70er Jahren für meine Arbeit direkt, meiner Erinnerung nach, keine Rolle. Sie tauchte erst bezeichnenderweise im Jahre 1984 zum ersten Mal bei einer meiner Dokumentationen auf. Der damalige ARD-Koordinator für Politik lobte meinen Film über Höchst und die mangelnde Arzneimittelsicherheit ausdrücklich und sagte, 12,5% der Zuschauer hätten geguckt, dass er angesichts der übermächtigen Konkurrenz der Peter-Alexander-Show beim ZDF so gut wie 25%. Die kommerziellen Sender waren gerade erst gestartet und war unbedeutend. Es gab sie aber schon, die Quote. Aber sie hatte noch nicht die Guillotine-Wirkung wie in den späteren Jahren. Im Gegenteil, der Verantwortliche in München relativierte die nackte Zahl durch ein qualitatives Argument. In den folgenden Jahren haben meine Kollegen und ich noch viele dieser Dokumentationen mit dem gleichen Anspruch in der Primetime gemacht, die ein gewaltiges Echo hatten, in einigen Fällen zu Gesetzesänderungen und in vielen Fällen zur Einstellungsänderung der Bevölkerung führten. Und diese 4 bis 6 Gesucht wird im Jahr alleine bekamen in dieser Zeit mehr Grimme-Preise nach Fritz Pleitgen, die einzige harte Währung im Fernsehgeschäft, als ganze WDR-Hauptabteilung mit ihrem gesamten Programmangebot insgesamt. Mein erster Befund im Sinne der Fragestellung wird Sie nicht überraschen. Sowohl die Auswahl der Themen, als auch ihr Stellenwert, sprich Sendeplatz im Programm, wurde ursprünglich nach qualitativen Gesichtspunkten Punkten und gesellschaftlichen Bedürfnissen getroffen. Die Redakteure und auch viele Hierarchen, damals noch viele Hierarchen, hatten so etwas wie einen innewohnenden Programmauftrag eines Rundfunks der Gesellschaft, der die Gebührenzahler mit den für sie wichtigen Informationen der gebotenen Nachhaltigkeit versorgt, die Grundversorgung sicherstellt. Das änderte sich in den 90er Jahren, als die kommerziellen Sender immer stärker auf den Markt drängten. Das Programm wurde immer weniger nach qualitativen Gesichtspunkten geplant. In den Vordergrund rückte die Frage, wie organisieren wir ein Programm, das möglichst viele Zuschauer erreicht. Nun ist das ja a priori nicht schlecht. Jeder Autor will möglichst viele Leser oder Zuschauer, jeder Künstler große Aufmerksamkeit. Aber es hatte die fatale Wirkung, dass die Inhalte, die vorher im Zentrum des Programms gestanden hatten, plötzlich immer mehr an den Rand gedrängt wurden. Die Dokumentationen verloren ihren festen Sendeplatz, weil, so hieß es, die Zusammenhänge für ein breites Publikum zu komplex seien. Sie wurden hin und her im Programmschema geschoben oder ausprobiert, wo sie am wenigsten Zuschauer kosteten. Und wo kosteten sie am wenigsten? Wo ohnehin wenige sind, also außerhalb der Primetime. Und schließlich nur noch im Nachtprogramm. So kam es zu der bizarren Argumentation, dass, wenn die komplexen Inhalte den wachen Zuschauer am frühen Abend angeblich überfordern, die den müden Gebührenzahler nach 23 Uhr zugemutet werden. Und inzwischen, meine Damen und Herren, fast ausschließen. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf eine Gesellschaft, die diesen Rundfunk ja schließlich finanziert und auf diese politische und soziale Information ein Anrecht hat, das hat auch Auswirkungen auf die Programmmacher und Verantwortlichen in den Funkhäusern. Sie überlegten händeringend, wie sie dem Trend begegnen könnten. Ein begabter Kollege schlug vor, statt der damals herkömmlichen Featuretten anzubieten, in denen die Inhalte von 45 Minuten in 15 Minuten gepresst und in möglichst schnittiger Form an den Mann und die Frau gebracht werden sollten. Diese 15 Minuten könnte man doch leicht hinter ein mehrheitsfähiges Programm und vor die Tagesthemen klemmen und insofern von dem Audience Flow profitieren. Solche Begriffe hat es früher nie gegeben, 10, 15 Jahre lang in meiner Programmtätigkeit. Überlegungen schon mal gar nicht in dieser Richtung. Andere entdeckten plötzlich bei Themen, die jahrzehntelang nahezu den Rang von Fragen der Nation gehabt hatten, dass sie sich doch so ganz der Bildsprache entzögen, mit der man ein modernes Publikum erreichen könnte. Den Höhepunkt dieser Entwicklung markierte ein früherer WDR-Programmdirektor, der die gestandenen Programmmacher des Hauses zu einem Workshop einlud, in dem sie von den eingeladenen Realisatoren kommerzieller Formate lernen sollten, wie man mit schnellen Schnitten und reißerischen Formen hohe Quoten einfahren könnte. Ein Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks. Mein zweiter Befund im Sinne der Fragestellung wird Sie ebenfalls nicht überraschen. Im Laufe der 90er Jahre wurden Inhalte, die vorher im Zentrum des Programmauftrags gestanden hatten, an den Rand gedrängt. Wenn Dokumentationen zu komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhängen produziert wurden, dann für den späten Abend. Die schlimme Entwicklung passierte aber in den Köpfen vieler Redakteure, die vor lauter Angst an den Sendeplatz und damit an Bedeutung zu verlieren, zu immer mehr Zugeständnissen an Inhalte und Formen bereit waren. Diese Selbstkommerzialisierung hat unser Programm, wenn man es mit dem ursprünglichen Programmauftrag und den Leistungen der vorangegangenen Jahrzehnte vergleicht, in weiten Teilen zum Spielball von quotenorientiertem Programmmanagement gemacht. Ich kenne Hierarchen, die einen Film von mir wortreich und überschwänglich gelobt oder bodentief verrissen haben, die aber, wie sie im Laufe der Unterhaltung herausstellte, nur die Quote gesehen haben. Als wir Ende der 90er Jahre auf das Programm der ARD schauten, da blickten wir auf viele seichte Unterhaltungsformate, bei denen die kommerzielle Konkurrenz immer schon besser, weil unbekümmerter war, Und wir sahen auch damals schon auf zu viele Talkshows oder ähnliche Gesprächsformate. Geblieben war im Wesentlichen die Qualität und die guten Plätze unserer aktuellen Informationssendungen, die Hintergrundberichterstattung hatte unter dem Quotendruck ihre einstmals wichtige Bedeutung weitgehend eingebüßt. Das galt für die Sendeplätze, das galt das Recht für die Macher vieler Dokumentationen, die zwischen ernsthaftem Anliegen und Anbiederung an einen vermeintlichen Publikumsgeschmack schwankten. Zu oft hatten die Macher der Sendungen bei Quoten, die unter einem bestimmten Level gefallen waren, die vorwurfsvolle Frage hören müssen, warum sie denn nicht mehr Zuschauer erreicht und was sie denn wohl falsch gemacht hätten. Zu oft waren Sendungen mit sogenannten schwachen Quoten eingestellt, solche mit überraschend guten Quoten plötzlich als vorbildlich und zukunftsweisend dargestellt worden, um beim nächsten Quotenflop wieder in Frage gestellt zu werden. Eine durchgehende Sendereihe mit gesellschaftspolitischen Dokumentationen, mit denen gerade die ARD früher geglänzt hatte, gab es meiner Erinnerung nach nicht einmal mehr in den dritten Programmen. In dieser Phase haben sich Programmmacher sozusagen von unten entschieden, noch einmal einen ganz neuen Versuch zu starten. Redakteure und Redakteurinnen der WDR-Programmgruppe im Inland und Ausland planten gemeinsam eine neue politische Dokumentationsreihe, die Anfang 2000 einen wöchentlichen Sendeplatz im WDR-Fernsehen bekam und bis heute unter dem Titel Die Story noch immer erfolgreich, auch mit vielen investigativen Dokumentationen im Programm ist. Parallel sollten ca. 10 der Stories jährlich für die ARD produziert werden. Für das WDR-Fernsehen wurden bestimmte inhaltliche und formale Vereinbarungen beschlossen und auch eine Quotenvorgabe festgeschrieben, die jährlich überprüft wurde, das eben beschriebene Programmkontrolle. Sie wurde für uns zwischen 4-5% angesiedelt und lag bei einem durchschnittlichen Marktanteil damals von 7% der Zuschauer für das Gesamtprogramm in einem realistischen Bereich. Ich kann mich für mich als Redaktionsleiter und für die Redakteure rein herzlich sagen, dass wir viel über inhaltliche und formale Anforderungen diskutiert haben. Quotendenken hat unsere Entscheidungen nicht geprägt. Das sollte uns zum Verhängnis werden. Jedenfalls in der ARD. Der im Jahre 2000 in München verantwortliche Koordinator sagte uns unverblümt, dass es für den Termin am Montagabend in der ARD zunächst um 21.45 Uhr, dann um 21 Uhr eine Quotenvorgabe von 10% geben. Und wir sollten mal froh sein, dass auf der gleichen Sendeschiene populistische Formate wie Legenden, im Wesentlichen Biografien von Liz Taylor bis Roy Black, und deutsche Kriminalfälle untergebracht seien. Diese Knaller würden die bei unseren komplizierten politischen Stories zu erwartenden Quotentiefs hoffentlich ausgleichen. Wenn die vorgegebene Mischkalkulation von 10% im Durchschnitt unterschritten würde, hätte der ARD-Programmdirektor, der die Dokumentation als Quotenkiller empfände, einen geeigneten Vorwand, die Dokumentation in die Nacht zu verschieben. Im Übrigen erwarte er Hochglanzdokumentationen, eine in sich widersprüchliche, von keinem Fachwissen oder praktischen Erfahrung geprüfte Programmkategorie, die er bis zum Ende seiner Amtszeit nicht mit Leben füllen konnte, gleichwohl aber von fast allen Chefredakteuren und Fernsehdirektoren als Schlüsselwort für quantitativ erfolgreiche Dokumentationen übernommen wurde. Wir bekamen, wahrscheinlich, weil man Hochglanz mit Teuer assoziierte, einen eigenen, besser ausgestatteten Etat für die ARD-Stories, Geld, das wir gerne in die Recherchen gesteckt haben, und überlegten uns, wie wir es schaffen könnten, unseren eigenen Ansprüchen und den quantitativen Vorgaben gerecht zu werden. Ein Weg war, Politiker zu porträtieren, die ihre Zeit und die Gesellschaft auf ihre Weise geprägt hatten. Wir wollten ihnen gerecht werden, ihre Leistung aber auch kritisch hinterfragen. Es entstanden Filme über Franz Josef Strauß, François Mitterrand und Silvio Berlusconi. 2001 und 2002. Für alle drei Dokumentationen hatten wir ausgezeichnete Autoren gefunden und ich versichere Ihnen, die richtig gute Filme gemacht haben. Die Reaktionen hätten unterschiedlich aber nicht sein können. Bei Strauß überschlugen sich die Kritiker vor Lob, insbesondere unsere ARD-Hierarchen, wir haben von fast 15% der Zuschauer gesehen worden. Ganz schlecht weg kam Silvio Berlusconi, der hatte nur gesagt, knapp 6% der Zuschauer erreicht. Widersprüchlich reagierten die Kritiker auf den Film über Mitterrand. Der wurde zunächst hochgelobt, allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Quote aus unerfindlichen Gründen mal nicht früh genug in der täglichen Schaltkonferenz war. Als am nächsten Tag bekannt wurde, dass sie bei 7,6% gelegen hätte, wurde der Film Tag für Tag schlechter, zumindest in den zunächst zögerlichen und dann immer massiveren Kritiken aus München. Da half auch nichts, dass erfahrene Kritiker darauf hinwiesen, dass es Auslandsthemen beim deutschen Publikum immer schwerer hätten als so eine Reizfigur wie der Bayer Strauß. Der eine Film war sehr gut, die beiden anderen waren schlecht. Das sehe man doch an der Akzeptanz der Zuschauer. Punkt. Uns wurde unmissverständlich klar gemacht, dass wir mit weiteren Vorschlägen in diese Richtung scheitern würden. Ein anderer Weg, dem Dilemma zu begegnen war, politische bzw. wirtschaftliche Entwicklungen und deren Folgen, wie zum Beispiel der New Economy, in Geschichten unter dem Arbeitstitel Glücksritter zu fokussieren. Als die drei Folgen nur ca. 7% brachten, war also die Story jedenfalls in der ARD Primetime geschehen. Ende 2003 wurde der Etat von knapp 2 Millionen und 600.000 Euro gekürzt. Das Geld wurde für ARD-Dokumentation zur Verfügung gestellt, die, das war überdeutlich, mehr Akzeptanz, sprich höhere Quoten versprachen. Es entstanden Sendungen wie Liebe an der Macht, in denen die Eheleute Gorbatschow und Clinton in ihrem privaten Leben und politischen Kampf dargestellt wurden. Die Story war in den Jahren vorher bis zu 12 Mal in der ARD, davon durchschnittlich 7 Mal in der Primetime gesendet worden. Dass in den darauffolgenden beiden Jahren nur ganz selten DDR-Dokumentationen in der ARD Primetime zu sehen waren, interessierte dann schon nicht mehr. Sendungen werden im WDR zwar durch ein aufwendiges Programmcontrolling evaluiert, die Entscheidung der Hierarchen in aller Regel aber nicht. Mein dritter Befund im Sinne meiner Aufgabenstellung lautet, selbst wenn sich ein dokumentarisches Format als erfolgreich und imagebildend herausstellt, hat es zumindest in der ARD nur langfristig eine Chance, wenn es auch möglich groß wird. Die gesellschaftliche Relevanz spielt bestenfalls in zweiter Linie eine Rolle. Der heutige Redaktionsleiter der Story hat bei der Verleihung des Hans-Joachim Friedrich-Preises für die Story Ende 2010 darauf hingewiesen, dass diese Sendereihe bis zu diesem Zeitpunkt 75 nationale und internationale Preise, darunter viele Grimme-Auszeichnungen und mehrfach den Deutschen Fernsehpreis bekommen hat. Das hilft alles nichts. Es gibt seit einigen Jahren mit ARD in München sogar eine eigene Kommission, die den in den jeweiligen Sender gefertigten und abgenommenen Filmen vor der Ausstellung diese nochmal darüber prüft, ob sie denn die Erwartung auch erfüllen. Welche Erwartung das letztlich ist, das können Sie sich inzwischen selbst beantworten. Mit dankenswerter Klarheit hat Professor Rossen-Stadtfeld in seinem einleitenden Referat die Bedeutung gerade des investigativen Journalismus für das öffentlich-rechtliche System verfassungsrechtlich begründet und eingefordert, dass er in Zukunft seine durch Quotendenken verloren gegangene Bedeutung zurückgewinnen und, ganz wichtig, auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen hin weiterentwickelt werden muss. Dass das möglich ist, dafür ein letztes Beispiel. Die Story ist immerhin seit 12 Jahren im westdeutschen Fernsehen fest verankert und hat immerhin schätzungsweise 500 gesellschaftspolitische Dokumentationen produziert. Darunter einige, die gravierende politische, soziale und juristische Folgen gehabt haben. Ich will mal ein Beispiel herausgreifen, der sogenannte Kölner Messeskandal und die Machenschaften des Offenheim-Ech-Fonds wären nie, ich betone, nie aufgedeckt worden, wenn nicht zwei Story-Autoren seit 2005 diese Geschichte recherchierten in vier Dokumentationen den Gesamtmittelmilliardenmonopoly bis 2010 aufgedeckt hätten. Das war öffentlich-rechtliches Fernsehen at its best. Und es war der WDR, der diese 4x45 Minuten möglich machte. Es geht also immer noch. Es gibt Autoren und Redakteure, die das können und die sich da auch nicht von einflussreichen und reichen Verantwortlichen abhalten lassen oder Druck setzen lassen. Es gibt zum Beispiel ein Justiziariat, die neuen Klagen, die wir allein gegen einen der Filme bekamen, ganz sportiv nimmt. Die Prozesse haben wir übrigens alle gewonnen, so wie wir auch vorher nie einen verloren hatten. Und es gibt einen Sender, der offenbar bereit in der Lage ist, solche Dokumentationen zumindest im eigenen Programm möglich zu machen. Eine Versuche allerdings, einige dieser gesellschaftlich so wichtigen Dokumentationen in der ARD zu platzieren, sind gescheitert. Ich habe zum Beispiel im ARD-Koordinator einen aufsehenerregenden Film über die dubiose Machenschaften eines Kölner Politikers und Bundestagsabgeordneten angeboten. Wenn ich den nicht kenne, kennen die Zuschauer ihn auch nicht. Was er nicht ausdrücklich sagte, und dann gucken auch nur wenige zu. Der Beitrag wurde mit diesem schlichten Argument abgelehnt, ohne dass der Verantwortliche sich auch nur die Mühe gemacht hätte, den Beitrag auf seine mögliche Relevanz hin anzusehen. Wir haben diese Dokumentation natürlich wieder im Fernsehen gezeigt. Die von uns aufgedeckte Vermischung von politischen Ämtern und privaten Interessen hat dazu beigetragen, dass der Politiker alle Parteiämter verlor und nicht mehr im Bundestag gewählt wurde. Nicht eine Folge der oben beschriebenen Reihe Milliardenmonopoly hatte Chancen auf eine Sendung der ARD. Nicht eine. Die zynischen Ablehnungen hatten ein fatales Ergebnis. Sie erstickten unsere hochgesteckten Ziele und die WDR-Verantwortlichen bekamen mehr und mehr den Eindruck, dass sie wohl die falschen Angebote für die ARD machten. Die Folgen habe ich oben geschildert. Ich komme zu einem letzten Befund, zu der Frage, ob die Quote ein Hindernis für den Programmauftrag ist. Ja, sie ist es für viele politische und kulturelle Angebote, aber sie muss es nicht unbedingt in jedem Falle sein, wie die erfolgreichen Stories im WDR-Fernsehen zeigen. Wenn wir uns auf die rein qualitative Konkurrenz einlassen, wie es die ARD jedenfalls in weiten Teilen tut, dann verhindert die Quote allerdings anspruchsvolle, gesellschaftlich relevante Programme. Ein schlagendes Beispiel dafür ist die letzte Entwicklung. An 5 Abenden hintereinander blockieren Talkshows andere wichtige Programme. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Dokumentationen jetzt ganz aus der Branche verbannt sind. Und das unter anderem auch deshalb, weil man den quotenträchtigen Günter Jauch unbedingt zur ARD holen muss. Der unter der Woche den Spaß-August bei RTL. Man muss sich das mal vorstellen, damit 5 Talkmaster mit einer überschaubaren Anzahl von immer gleichen Gästen von Sonntag bis Donnerstag in der ARD plaudern können, erreichen Dokumentationen, in denen gesellschaftliche Zusammenhänge grundsätzlich und nachhaltig untersucht werden, die normalen Gebührenzahler oft nicht mehr, der am nächsten Morgen zu arbeiten. An diesem Beispiel wird deutlich, auf welchen verhängnisvollen Weg die ARD sich begeben hat. Das öffentlich-rechtliche System verliert seine Legitimation, wenn es auf Quantität und nicht auf Qualität setzt, wenn es auf Beliebigkeit und nicht auf Relevanz setzt. Aber selbst die, die fürchten, wie leider auch mein geschätzter Kollege Thomas Nell, dass wir mit weniger Zuschauern unsere Legitimation verlieren, rechnen wie die Milchmädchen. Wir erreichen ja mit unserer Dokumentation nicht selten so viele Zuschauer wie Talkshows und vergleichbare Formate. Aber dabei bleibt es ja nicht. Einzelne Stories und zum Beispiel Geschichtsdokumentationen sind bis zu 30 Mal der ARD in den dritten Programmen, Frühlings und so weiter gezeigt worden. Diese Sendungen haben im Laufe der Zeit ganz sicher mehr Zuschauer erreicht als viele Talkshows, die wegen ihres schnellen Verfallsdatums normalerweise nur 1, 2 oder höchstens 3 Mal gezeigt werden können. Programmvermögen nennt man so etwas. Und hier gehen tatsächlich mal Qualität und Quantität eine Einheit ein. obwohl das doch alles bekannt ist. Wie kommt es, dass diesem Schreiben seit Jahren kein Einhalt gebieten wird? Wieso lassen es die Gremien in den Sendern zu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter dem, wie ich meine, selbstgemachten Quotendruck immer mehr auf die schiefe Bahn gerät? Der Rundfunkrat soll sich nicht konkret in Sendungen einmischen, das muss klar sein. Aber wenn die Sendestrukturen erkennbar aus den Fugen geraten, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weniger unterscheidbar von den kommerziellen Anbietern wird, wer soll dieser Entwicklung Einhalt gebieten, wenn nicht die gesellschaftlich relevanten Gruppen, die ihre Vertreter ja in die Gremien entsenden, damit sie über den Programmauftrag wachen? Es sind ja hochrangige ehemalige und aktuelle Gremienvertreter in diesem Raum. Warum haben sie nicht nachgefragt, als der Story ein drittes Etat genommen wurde? Was haben sie getan, als die politische Dokumentation der ARD totquotiert und nur in die Nachtzeit verschoben wurde? Was haben die Gremien unternommen, als unbedingt Jauch den wichtigen Sonntagabend-Talk übernehmen musste? Klar, einmal haben sie ihn verhindert und mussten sich von ihm Gremlins schimpfen lassen. Hat er in den beiden folgenden Jahren so viel dazugelernt, dass sie ihn beim zweiten Versuch akzeptieren konnten? Jauch ist durch alle möglichen Talente in den letzten Jahren aufgefallen, nur mit einem nicht, mit politischem Sachverstand. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit macht deutlich, wie weit sich das öffentlich-rechtliche System von seinen Ursprüngen entfernt hat. Als ich beim WDR anfing, wurden wichtige Sendungen unter anderem von Joachim Fest, von Peter Merseburger, von Gerd von Baczynski, von Günter Gauss moderiert. Leider keine Frau, aber allesamt Männer, die schon eine publizistische oder sogar wissenschaftliche Lebensleistung vorzuweisen hatten. Solche publizistischen und politischen Schwergewichte, Männer und Frauen, gibt es natürlich auch heute. Aber Jauch? Für seine Wahl gab es nur einen wichtigen Grund: die Quote. Setzt das Privileg der Gebühren- bzw. Beitragsfinanzierung nicht zwingend voraus, dass die Sender das Programm nach gesellschaftlich relevanten Kriterien gestalten müssen? Bei der fatalen Talkshow-Flut hätten die Gremien die Möglichkeit, ja, die Pflicht gehabt, nachzufragen, zur Not auch einzugreifen. Professor Rossen-Stadtfeld hat mit aller verfassungsrechtlicher Klarheit darauf hingewiesen, dass unsere Verfassung nach Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz von einem gebührenfinanzierten Public Service Rundfunk ein der Meinungsbildungsfreiheit verpflichtetes Programm verlangt und keinen quotenmaximierenden More of the Same Programmspruch. Sieht das ein im wahrsten Sinne des Wortes alter Programmmacher zu einfach? In diesem Raum ist genügend Sachverstand vereint, diese Fragen aus den verschiedenen fachlichen Perspektiven, aus der programmlichen, aber ganz wichtig auch aus verfassungsrechtlicher Sicht zu beleuchten und mögliche Konsequenzen zu diskutieren. Wir sollten ein Rundfunksystem, das für die demokratische Entwicklung so entscheidend war und weiterhin ist, nicht den Erbsenzählern überlassen. Vielen Dank.